Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und wie immer sitze ich nicht alleine im Podcaststudio. Der liebe Markus ist da.
Hi, Pascal.
Schon wieder?
Schon wieder, ja.
Wobei ich jetzt die
Chronologie... Wir bringen jetzt schon wieder die Chronologie durcheinander. Yeah. Schnitt.
ihr hört uns, glaube ich, nächste Woche wieder zusammen, wenn wir über Der Astronaut sprechen.
Um diesmal die Vorschau schon vorwegzunehmen.
Genau. Da wisst ihr schon mal, worauf ihr euch freuen könnt. Denn, wir sprechen dann über Der Astronaut.
Ja. Und das...
Und wie. Ja, ja. Also. Genau. Und in dieser Woche haben wir wieder eine kleine Sonderausgabe, würde ich sagen. Denn wir haben uns keinen aktuellen Film vorgeknöpft, obwohl gute Filme starten. Mhm. Wie zum Beispiel... Dieser eine
und Fun Don't Dice,
genau,
und Testament of Anne Lee
zum Beispiel. So, zwei sehr interessante Filme.
Ja.
Deswegen haben wir uns trotzdem entschieden,
einen
Klassiker zu nehmen.
Ja, wir dachten, das zieht dann trotzdem für den Podcast vielleicht nicht ganz so krass.
Nee, und wir haben uns auch einen Film rausgesucht, der besser nicht passen könnte, nämlich einen Film, der eine große Fangemeinschaft hat, der Kultstatus hat. Mhm. Aber trotzdem wird heute zu wenig über diesen Film gesprochen, habe ich das Gefühl. Denn wir sprechen über
The Faculty, trau keinem Lehrer.
Heilige Scheiße.
What the fuck? Wir haben ja gerade noch mal so kurz überlegt, wie wir jetzt auf den eigentlich gekommen sind. Also hat sich relativ früh abgezeichnet, dass wir dann irgendwie mal wieder so eine Klassikerfolge oder Kultfilmfolge machen wollen, wie wir es ja manchmal machen.
Genau, wird auch mal wieder Zeit einfach.
Genau, wird einfach mal wieder Zeit. Ja, wir könnten jetzt mehrere Gründe uns herankonstruieren. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, ursprünglich kam das ein bisschen von dieser Reunion, die es jetzt bei Ready or Not 2 gibt, weil du den Film neulich gesehen hast.
Genau, das denke ich nämlich auch, weil da gibt es auch einen Podcast zu, der kommt auch noch.
Bald.
Der ist auch schon im Kasten, aber der kommt auch noch. Ja. Und da gibt es eine Faculty-Reunion zwischen Elijah Wood und Sean
Hattosi?
Ich glaube, er heißt Hattosi.
Hattosi?
Ich habe ihn früher immer Sean... Sean Hattosi genannt, aber er heißt Sean Hattosi.
Ich habe ihn nie beim Namen genannt.
Nur der eine da.
Der Typ da, ja.
Der mit den Locken.
Ja, das war der Typ, den man so kannte aus Nebenrollen. Meistens.
Genau, und ich wurde dann, also ich kann ja mal, es kommt mir gerade so wieder so ein bisschen in den Sinn, ich wurde dann nach der PV von Sebastian, wenn du das hörst, Grüße.
Shoutout.
Wir vermissen dich alle.
Yes.
Gefragt, wer war denn eigentlich nochmal der Typ da? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Sean Hattosi.
Hattosi.
Und dann hat er gesagt, woher kennt man den? Und dann habe ich gesagt, naja, der hatte eine der größeren Rollen in Faculty. Mhm. Und dann war der Gedanke im Kopf.
Und der ging nicht mehr weg.
Und dann haben wir dann überlegt, was wir mal wieder für eine Klassiker-Ausgabe machen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht Faculty?
Ja, und ich habe gesagt, ja.
Also logischerweise
genau
ja.
Genau aus dem Grund, den du auch gerade schon genannt hast. Ich hatte schon immer irgendwie eine Liebe für den Film, aber es ist ein bisschen... so in Vergessenheit geraten, zumindest in unseren breiten Graden, möchte ich meinen. Und man hat eigentlich, aber es gibt tatsächlich noch mehr Gründe jetzt so im Nachhinein, die zwar nicht die Motivation für die Auswahl des Titels waren, aber die jetzt auch noch gut passen. Was ich nämlich völlig verdrängt hatte, aber da gehen wir vielleicht auch dann noch weiter drauf ein, ist Drehbuch ist halt von Kevin Williamson, der gerade Scream 7 in die Kinos gebracht hat, sein altes Scream-Baby weitergeführt hat. Und es ist wirklich auch offenbar ein Film, den Ryan Coogler sehr liebt und wirklich auch Elemente, die zwar auch in anderen Klassikern vorkommen, aber irgendwie auch Elemente aus Faculty bei Sinners so ein bisschen
verarbeitet hat
und wieder genutzt hat. Also wirklich auch gesagt hat, dass es so ein bisschen Inspiration da war. Mhm. Und das ist ja jetzt gerade aktuell einer der großen Oscar-Favoriten des Jahres. Also es gibt keinen Film, der besser passt.
Ich sag ja, der gewinnt bester Film.
The Faculty?
Ja. Also jetzt, das ist so ein Stellvertreter-Oscar. Ja. Blood and Sinners, natürlich gewinnt eigentlich Faculty. Nee, ich glaube...
wenn Brian Coogler dann nicht Faculty dankt und Road Rodriguez, dann...
Das wäre eine Frechheit, ja. Nee, ich glaube, der gewinnt bester Film.
Würde ich cool werden. Bei mir switcht das gerade aktuell. Ich bin auch Team von den beiden Favoriten, aber ich kann mich... An einem Tag gönne ich One Battle After Another mehr, am anderen Sinners. Ich finde beides...
Ich glaube, dass die dieses Jahr wieder splitten. Es wird wie dieses Jahr wieder ein Split-Jahr. Also ja. Haben sie ja die letzten Jahre ein bisschen geändert, was ich auch richtig finde, weil der beste Film hat nun mal auch die beste Inszenierung, ja. Würde ich immer sagen. Aber ich glaube, dass Blood and Sinners bester Film wird und One Battle After Another, Paul Thomas Anderson kriegt jetzt endlich mal seinen
Oscar. Wäre ich fein. Und andersrum wäre ich aber genauso fein.
Ja, also beides geile Sachen. Beides super. Mighty Supreme bin ich auch dabei, gerne. Sentimental Value, bla bla bla. Aber das sind schon, genau. Ja, ich würde, glaube ich, jetzt in zwei Sätzen, ich versuche es in zwei Sätzen, weil ich hasse Inhaltsangaben, ihr wisst das alle, ihr seid alle treue Hörer, ihr kennt mich, es ist absolut meine Achillessehne.
Warum machen wir es überhaupt noch? Keiner mag die.
Auch ja, nicht. Vielleicht, wenn man es mal so kurz erzählt, worum es geht. Ich mache jetzt so zwei Sätze und dann gehen wir einfach voll drauf rein, wenn das erste Mal gesehen, was haben wir, wie haben wir uns dabei gefühlt, haben wir uns angefasst, wir machen alles.
Alles durch, ja. Heute fallen alle Hüllen.
Genau, der Film ist angesiedelt an einer Schule, an einer Highschool in Ohio und... Es gehen seltsame Dinge vor sich.
Oh, hi, oh.
Denn die Lehrer verändern sich. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht.
Noch crazier als Lehrer sowieso schon.
Genau. Sind. Normalerweise sind die Lehrer ja offenbar alle
ich
so ein bisschen...
Ich bin Lehrerkind, ich weiß es.
Oh, shit.
Yes.
Ich weiß es auch. Ich wusste es aber, ja. Ich muss nochmal so tun. Oh, shit. Ja. Oh, shit. Normalerweise sind die Lehrer, glaube ich, ein bisschen demotiviert an der Schule. Mhm. Aber jetzt auf einmal kriegen sie... Irgendwas verändert sich.
Das ist aber mega strange.
Mega strange. Und einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die jetzt eigentlich alle nicht sonderlich freundschaftlich verbandelt sind, aber sich halt kennen, gehen der Sache mal auf den Grund.
Die kriegen das so mit. Als erste irgendwie erstmal auch unabhängig ein bisschen voneinander. Tun sich dann aber zusammen und ja.
Stellen fest, Aliens sind da.
Ja. Einfach so, straightforward.
Einfach Aliens.
Ja. Die werden nach und nach übernehmen die Lehrer wie bei Körperfresser oder The Thing oder so.
Ja.
Und ja,
erstmal die Schule, dann die Stadt und die haben mit Sicherheit noch größere Ziele.
Ja.
Und genau, die tun sich dann zusammen und versuchen einen Weg zu finden, um der Alien-Invasion Einhalt zu gebieten. Und das ist eigentlich die Story, würde ich sagen.
Absolut.
Ne? Und ich fange mal an. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mir damals die DVD gekauft habe.
Ungesehen.
Weil das war, da war ich wahrscheinlich so 13 und da war der Film dann irgendwie so vielleicht 5 Jahre alt, irgendwie so. Aber er war noch Thema. Mhm. Er war noch Thema, weil man muss ja sagen, im Kino lief er jetzt vielleicht nicht ganz so dolle.
Ja.
War nicht der erhoffte Erfolg. Aber danach hat er irgendwie so einen Kultstatus gekriegt, auch weil viele der Zuschauer und Zuschauerinnen wahrscheinlich im Alter der Protagonisten waren und das, man bondet dann einfach ein bisschen
mit solchen Filmen. Ja, im Cast irgendwie auch noch mehr ein, da sind halt auch viele, die dann danach so große Stars waren.
Genau.
Viele wahrscheinlich auch deswegen nochmal wieder entdeckt.
Genau, und ich war damals zu dem Zeitpunkt schon ein großer Scream-Fan und Robert Rodriguez habe ich auch ein bisschen was gesehen damals zu dem Zeitpunkt schon und da gab es einfach kein Drumherum kommen und ich weiß, dass ich den als Teenager ganz, ganz, ganz toll fand. Der hat einfach so sowohl diesen Highschool-Kosmos abgedeckt, den er auch Scream irgendwie bedient und hat dann halt noch sein Genre-Kino ausgelebt, hier so Science-Fiction-Horror, mit einer großen Liebe zum Genre, vielen Ideen, tollen Darstellern und ich muss auch sagen, das hat sich jetzt beim Rewatch, ich habe den vor 10 Jahren oder so nochmal gesehen und jetzt wieder, das flacht nicht ab, würde ich sagen. Das ist immer noch ein sehr charmanter, spaßiger Film.
Ja, kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, tatsächlich. Also bei mir war es so, ich kann es nicht mehr ganz genau festmachen, aber für mich war es so ein typischer Fernsehfilm. Also immer, wenn der irgendwie lief, habe ich den auch nicht nur so zufällig eingestellt, sondern manchmal auch gedacht, ach ja.
Gezielt.
Cool, gezielt. Also am Anfang halt zufällig gesehen und war halt gleich fasziniert von der Welt und so. Ich muss auch so in dem Alter gewesen sein, also weiß ich nicht genau. Also da war er auch schon ein paar Jährchen draußen und ich war vielleicht so 13, 14 und so. Aber man war halt auch selber in der Schule, deswegen ist das Setting ja erstmal sowieso was, wo man irgendwie sich wiedererkennt, auch wenn es jetzt in den USA ist. Mhm. Aber das zog schon mal irgendwie. Und dann dieser Genre-Mix, der ja auch einfach Rodriguez, den Rodriguez einfach auch mag. Das ist ja wirklich sein, ich glaube, sein From Dusk Till Dawn Nachfolgefilm, oder? Das ist, glaube ich, der, den er nach From Dusk Till Dawn gemacht hat.
Müsste es sein, ja.
Ich kann gar nicht genau sagen, ob ich den vorher schon kannte, aber ich glaube fast schon. Und den liebe ich ja über alles. From Dusk Till Dawn ist ja für mich immer noch ein Meisterwerk.
Ja.
Und da hatte ich mit dem, der kommt hier natürlich nicht ran, aber ich hatte mit dem auch damals schon Spaß und habe auch dann den nach meiner, also Fernsehzeit ist ja so ein bisschen vorbei, dass man Sachen im Fernsehen so guckt. Glaube ich auch echt lange nicht mehr gesehen. Und aber wie du sagst, jetzt wieder entdeckt oder wieder für unseren Podcast entdeckt und wieder geschaut. Ja, und ich fand ihn sogar minimal besser, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich früher mit dem Ende so meine Probleme hatte. Ich weiß nicht, ich fand das dann, glaube ich, ein bisschen drüber als Kind oder ein bisschen albern oder weiß nicht was. Und jetzt gemerkt, das ist halt das konsequente Ende einfach. Das passt total in diesen ganzen Hommage-Gedanken und wir machen hier so irgendwie Referenz auf Oldschool, Sci-Fi, Creature Horror und Alien-Invasionshorror und so. Einfach konsequent hochgesteigert und auch geil inszeniert und so. Also das.
Du meinst mit den ganzen Monster und so?
Genau.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, dass wir erstmal auf die Schauspieler zu sprechen kommen. Ja. Das ist einfach für mich so, ich werde da nostalgisch, wenn ich den Cast sehe.
Das macht einem Wiederentdecken fast am meisten immer Spaß, dann sowas.
Wirklich, also wenn du dir irgendwie so Filme aus den späten 90ern, Anfang der 2000er anguckst, die dann auch irgendwie vielleicht noch so ein Highschool-Setting haben oder, ja, also ich habe auch in letzter Zeit so ein paar Highschool-Filme wieder nachgeholt, wenn du da im Hintergrund siehst, dass da dann auch irgendwie Paul Rudd ab und zu mal rumläuft und was weiß ich, wer da alles zu sehen ist, das ist so crazy. So, ja.
Also nicht jetzt hier, aber generell, ja.
Aber wir können hier wirklich mal die Namen einfach durchgehen. Ich habe jetzt die englischsprachige Wikipedia-Seite offen und ich gehe mal das Starring durch, okay? Und der erste Name, der da genannt wird, ist Jordana Brewster.
Als erste, okay?
Tatsächlich.
Das ist, glaube ich, auch das, was im Credit, in den Credits am Ende als erste
war die damals schon ein Name?
Das ist ihr Debüt gewesen, glaube ich, tatsächlich. Okay. Vielleicht alphabetisch?
Sie hat ja auch mal, nein.
Nachnamen
nein.
Alphabetisch, guck mal nach.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, das ist nämlich das, was im Abspann ist.
Ja, das stimmt, du hast recht. Richtig, ja. Jordana Brewster, großer Durchbruch dann mit der Fast and Furious-Reihe, wo sie die Schwester von Vin Diesel gespielt hat, Mia.
Mia Diesel.
Mia Diesel, genau. Freundin, Toretta. Frau von Paul Walker im Film. Und ja, also ich finde das auch, also sie ist ja nicht ein Megastar, muss man jetzt auch im Nachhinein sagen, aber ich finde, das ist so auch wieder so ein ideales Casting bei diesem Film für so eine total eingebildete Schönheitskönigin-Anwärterin, die total ätzend ist, aber halt perfekt in diese Rolle passt, oder?
Es passt auf jeden Fall und ich hatte, glaube ich, noch gelesen, hier Charisma Carpenter war ursprünglich für die Rolle vorgesehen, die hat aber gesagt, und Buffy war ihre Rolle zu ähnlich, darum hat sie es nicht nochmal gemacht. Ja, also sie macht das gut, vor allem dafür, dass es ihr Debüt ist, das passt schon richtig gut, also sowohl irgendwie vom ganzen Getue und Gehabe, als auch, weiß nicht, aber dass sie einfach in dieses Stereotyp passt, damit spielt der Film ja sowieso so ein bisschen.
Genau.
Das hat Kevin Williamson ja auch wirklich drauf, zumindest zu der Zeit, das war ja so wirklich seine Hochzeit, wo er so Scream geschrieben hat, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Dawson's Creek gemacht hat.
Ja, und ich glaube, das ist einfach so wirklich seine absolute Meisterschaft, irgendwie so diese Lebensrealitäten und Gefühlswelten von Teenies einzufangen. Ja, ich glaube, total. Da ist er wirklich der absolute Meister drin gewesen und das kommt auch hier nochmal durch.
Zumal, was ihn dann so ein bisschen unterscheidet, er nimmt halt zwar diese Stereotype und bedient die auch größtenteils, aber so hier und da bricht er das dann so ein bisschen auf, wenn hier der Football-Job dann irgendwie sagt, er hat keinen Bock mehr darauf, sondern will lieber eine akademische Laufbahn jetzt einschlagen.
Und bei Jordana
gibt es
ja dann irgendwann
mehrere Layers. Die haben natürlich keine Delilah. Tiefen und so, dafür ist auch der Cast zu groß.
Ja.
Aber die haben zumindest so Nuancen, wo du denkst, wo die zumindest im Kopf bleiben und klar sind, welche Rolle die jetzt einnehmen und dass das als Ensemble so gut funktioniert.
Richtig, die haben wirklich Charaktereigenschaften und die sind so charismatisch, dass man die auseinanderhalten kann, was ja bei einem Ensemble-Film, was Faculty auch ist, muss man das so sagen. Ja, Jordana Brewster, aber Fast and Furious ansonsten.
Ja, also immerhin in einer der größten Reihen.
Definitiv und immer noch dabei und auch immer noch in Action tatsächlich. Die hat ja auch sogar eine Action-Szene gehabt im letzten oder vorletzten.
Oh, stimmt, die letzten verschwimmen so ein bisschen bei mir.
Ja.
Und im nächsten wird sie auch wieder dabei sein. Also.
Ja, als zweites kommt dann bei mir wahrscheinlich die Person, mit der ich am wenigsten verbinde, außer Faculty. Das ist die Clea DuVall. Kannst du da mal was anfangen?
Ich kenne sie vor allem tatsächlich aus Identität. Da hat sie halt eine von denen, die da in dem Motel stranden.
Mhm.
Sie ist halt ein sehr markantes Aussehen. Man kennt die vor allem so aus den 90ern, Anfang 2000er, glaube ich, hat sie zumindest für mich noch prominentere Sachen gemacht, aber macht, glaube ich, bis heute auch noch Sachen. Also wenn die irgendwo auftaucht, die habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja,
das
bleibt
dann auch hängen, die bleibt für ihr Aussehen vor allem hängen.
Ja, und ich glaube, wahrscheinlich auch ein paar Teenie-Filme noch darüber hinaus gemacht, aber dann auch in denen immer so ein bisschen Das Goth Girl.
Also zumindest damals zu der Zeit.
Ja, ja.
Also sie hat jetzt auch noch sowas wie ein Serienhit, irgendwie bei Better Call Saul mal aufgetreten, Handmaid's Tale und so, aber es wären wahrscheinlich alles keine so Riesenrollen gewesen. Ghost of Mars.
Kann sein.
Gibt es einen Podcast dazu?
Gibt es einen Podcast? Haben wir da über sie gesprochen? Vielleicht wurde sie mal erwähnt.
Vor allem ist es gar nicht so lange her, dass wir den gesehen haben, oder?
Ja, aber wenn, dann ist ja eine von den Schießbudenfiguren, die da im Hintergrund rumlaufen. Ne?
Klar.
Aber ich meine, die hat halt auch irgendwie in 21 Gramm von Inarito mitgespielt.
Das weiß ich auch gar nicht mehr.
Und in Zodiac.
Ja. Man kennt sie irgendwie als Nebendarsteller.
Ja. Jetzt kommt der erste für mich absolute Highlight-Name, weil ich diesen Mann liebe.
Ja.
Josh Hartnett.
Mhm.
Ist er nicht toll?
Ja.
Toll. Also wirklich, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, das war auch, als ich damals meine erste Freundin so um den Dreh hatte und die fanden alle Josh Hartnett toll, da fand ich Josh Hartnett nicht toll. Weil ich war wirklich das genaue Gegenteil von Josh Hartnett in meiner Jugend. In jeder Hinsicht. Aber der hat sich, als ich dann so ein bisschen älter geworden bin und das eingesehen habe, dass es einfach ein toller Mann ist, wirklich gemacht und ich finde seine Entwicklung der Karriere in den letzten Jahren, ob es jetzt irgendwie so ein total erinnerungswürdiger Gastauftritt oder eine Nebenrolle in Oppenheimer, wo er total stark ist einfach, oder Trap, wo er eine der besten Performances des Jahres abgeliefert hat.
Seine wegen, sonst ist der Film ist okay, aber er trägt es.
Also
halt
er ist
total
wirklich grandios in dem Film. Wirklich grandios.
Killer und Daddy.
Dann habe ich mir sogar Fight or Flight angeguckt, was ein Film ist, den ich mir nie und nimmer angucken würde.
Würde ich so einschätzen, dass es auch was ist, was dir eigentlich nicht so...
Nee, und das hat mir total Spaß gemacht, wegen ihm, weil er so geil da ist. Der wird dir gut gefallen.
Das
und
Josh
Hartnett ist da super. Und man muss auch sagen,
In The Bear zuletzt.
Wollte ich gerade sagen, kleine Nebenrolle in The Bear, wo er auch echt stark ist, in den ganzen Guy Ritchie-Dingern, in denen er dabei war. Also, und auch jetzt im Nachhinein, wenn du dir irgendwie sowas anguckst wie 40 Tage, 40 Nächte und... Ich glaube ja, dass wenn ich heute Pearl Harbor gucken würde, ich würde ihm auch was abgewinnen können. Aber es wäre natürlich so ein bisschen, man muss das natürlich so ein bisschen mit einer Distanz und mit den Augenzwinkern sehen. Aber ich meine, der hat halt auch in Halloween Age 20 einfach die männliche Hauptrolle gehabt in dem Sinne. Ne? Also ich finde Black Hawk Down und. Das einzig Schlimme an Josh Hartnett in Faculty ist seine Frisur.
Absolut. Als er aus dem Auto gestiegen ist, dachte ich so, Josh ist da.
Scheiße.
Was ist denn da los? Vor allem auf dem Plakat sieht man das auch noch nicht so, ne? Auf dem Plakat sieht das ganz normal aus. Und das
auf dem Plakat ist eine andere Frisur, oder?
Oder sogar eine andere Frisur. Das hatte ich halt komplett verdrängt. Die Frisur ist, also da
die
muss man sich
so
erstmal reinkommen.
Heftig, die ist so heftig. Ja, ich habe den mit Sophie mit meiner Freundin geguckt. Jetzt habe ich den Namen geleakt, aber habe ich vielleicht schon mal öfter. Und wir haben den Film geguckt und ist Josh Hartnett aus dem Auto gestiegen. Und die hat gelacht und ist ans Handy gegangen, die konnte das nicht mehr angucken.
So ähnlich, bei mir war eine ganz ähnliche Szene
zu Hause. Die ist einfach raus, wirklich aus dem Film rausgeworfen
worden. Der Grund, also meine Frau war auch mit auf dem Sofa, aber hat jetzt tatsächlich auch jetzt nicht vorgehabt, ihn zu gucken, aber hat dann so ein bisschen mitgeguckt, dass Josh Hartnett, da haben wir beide gesagt, wow, was ist denn mit den Haaren?
Das ist wirklich schlimm, ey.
Ja, aber Josh ist cool, der verbindet einfach so Präsenz und Charme, selbst damals schon, zu so einer geilen Mischung und ich bin auch echt happy, dass das so, wirkte ja wirklich so, war so ein bisschen aufgebaut als wirklich ziemlich großer Star eine ganze Weile. Dann war so ein bisschen Knick, wo er so leicht weg war, hatte man das Gefühl. Ja. Also da war zwischendurch auch noch sowas Cooles wie Penny Dreadful und so. Aber so ganz wie früher war es nicht. Und bei den letzten Jahren hat er echt
voll geboomt.
Richtig coole Sachen rausgehauen.
Ja.
Und so. Josh, immer gut.
Genau,
immer,
der ist quasi so ein bisschen der Rowdy.
Ja.
Der drogenvertickende... intelligente Rowdy.
Ich weiß auch gar nicht, wo er zum Zeitpunkt des Films so an seinem am Punkt seiner Karriere stand, aber das war auch so eine der früheren.
Der hat vorher nur Age 20 gemacht.
Okay, aber das war vorher.
Das war vorher, ja.
Aber muss ja ein Jahr vorher oder so.
Ein Jahr vorher, glaube ich.
Ja, dann hat er gut.
Nee, im gleichen Jahr.
Sogar im gleichen Jahr, beides in einem.
Beide 98.
Mhm.
Krass.
Als neue Scream Queen.
Age 20 ist super.
Age 20 macht Spaß.
Der ist echt super, ja.
Finde ich auch cool.
Auch übrigens ein Film, wenn du den guckst, erkennst du sehr, sehr viele bekannte Gesichter wieder. Allein in der Öffnung ja Joseph Gordon-Levitt, der den Schlittschuh ins Gesicht bekommt von Michael. was für ein Opening.
Okay,
Age 20 ist super.
Auch lange nicht mehr gesehen. Ne?
Ja. Wäre auch ein Film, der jetzt, wenn ich sage, lass mal wieder eine Klassikerfolge machen, sich anbieten würde, weil der halt A, so besonders in dem Halloween-Kosmos ist. Danach sollte es ja eigentlich vorbei sein. Michael wird am Ende der Kopf abgeschlagen, aber...
Zumal der ja schon so eine Art Legacy-Sequel ist.
Genau,
ne?
Genau. Und du hast halt so viele bekannte Gesichter, wo du echt gut drüber reden kannst. Ja.
Nur noch bei Klassikerfolgen, nur noch Josh Hartnett Filme.
So, genau. Ja. Oder irgendwelche ehemaligen 90er. Wobei, er ist immer noch ein Star, aber so Jugenddarsteller aus den 90ern, ja. Der nächste Schauspieler war mir damals tatsächlich auch in meiner Jugend ein großer Begriff. Das ist Sean Hattesy.
Mhm.
Früher, wie gesagt, von mir gerne Sean Hattosi genannt. Ja, der hat nämlich nicht nur Faculty gemacht, sondern auch Alpha Dog.
Ah.
Kennst du noch Alpha Dog?
Ich kenne Alpha Dog. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich habe ihn zu Hause im Schrank stehen. Wirklich schon seit Jahren.
Das war damals in meiner Jugend so ein irrer Film.
Ich glaube auch, dass der mich ganz schön
Ja, und
hätte.
Ben Foster, Sean Hattosi, Emily, ich glaube ja, dass der Emily heißt. Der hat mal in einem Interview gesagt, dass er Emily heißt.
Ja, ist halt die Frage, wenn da so ein E noch hinten dran ist, ist manchmal...
Ich sag einfach, der ist Emily Hirsch. Sharon Stone, Bruce Willis, da bricht mir schon die Stimme, wenn ich das sage. Anton Yelchin und Justin Timberlake.
Justin Timberlake, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass er am Start ist.
Und, ist dir gar nicht aufgeführt, aber Amanda Seyfried spielt auf jeden Fall auch noch mit. Der war damals krass, weil das ist ja auch so eine wahre Geschichte um so eine Gruppe von Jungs, die einen Jungen umbringen, Anton Yelchin halt, aber wahre Geschichte, ist jetzt kein Spoiler, oder vielleicht ist ein Spoiler, aber habt ihr Pech gehabt. der ist echt, den fand ich damals echt krass, aber den müsste man mal wieder testen. Vielleicht können wir den mal zusammen gucken.
Ja, also hätte nichts dagegen. Das wäre so wirklich eine Lücke, die ich gerne eigentlich seit Jahren schon füllen will, aber das ist dann sowas, was dann doch immer wieder hinten runtergerutscht ist und den habe ich echt schon ewig im Regal stehen.
Von Nick Cassavetes.
Niki,
ja.
Ja, und sonst halt auch viele Serien gemacht. Er ist auch wirklich immer noch gut am Start. Also er
hat er jetzt auch erst einen großen Preis gewonnen?
Ja.
Für The Pit.
The Pit, genau. Ja. Ja, er ist in The Pit jetzt aktuell, ja, eine der meistgehypten Serien überhaupt.
Ja.
Genau, und vorher war noch Animal Kingdom, das ist bei uns.
Da hat er sogar die Hauptrolle gehabt.
Unterm Radar gelaufen, aber da hat er genau eine Hauptrolle gehabt. Also der ist immer noch gut dabei, tatsächlich.
Genau. Also für mich ist es natürlich, als jemand, der keine Serien guckt, war es so, als wenn er schon jetzt viele Jahre raus wäre, weil ich ihn einfach nicht mehr gesehen habe und so. Ich glaube, im großen Film hat er halt auch in letzter Zeit nicht mehr mitgespielt,
genau,
wenn ich hier so ein bisschen gucke.
Genau, im TV-Bereich, aber da auch wirklich so ein paar Prestige-Sachen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihn auf jeden Fall in Public Enemies gesehen habe und in dem Werner Herzog-Lieutenant, da war er dabei. Aber der muss, also was TV angeht, da hat er ja voll abgeliefert in den letzten Jahren. Also der war ja wirklich auch in sowas wie Law and Order auch noch dabei.
Bei The Pit hat er jetzt, glaube ich, sogar Regie geführt, ne?
Oh, das kann sein. Jo, hat er, tatsächlich. Genau. Und wurde die Folge nicht auch ausgezeichnet?
Es kann sein, da wird ja gerade alles irgendwie ausgezeichnet.
Ja, ja, das also, muss krass sein, ne?
Ja. Ich habe es auch noch nicht komplett nachgeholt, aber wir haben mal angefangen, das ist schon sehr, sehr intens.
Und, das kann ich euch schon mal sagen, es kommt die Folge zu Ready or Not 2, wo er auch eine der Hauptrollen hat, kommt zwar noch und er ist das Highlight im Film.
Ja.
Er ist richtig krass.
Okay.
Er haut richtig einen raus.
Mhm.
Super.
Schön. Nice.
Ja.
Freue ich mich?
Ja. Mehr sage ich nicht.
Auf den Schauen. Hat Hoshi.
Super, ja.
Hast du noch im Angebot?
Jetzt habe ich Famke Janssen.
Ah. Weißt du, wo ich Famke Janssen als erstes gesehen habe?
Ich weiß es.
Ja?
X-Men.
Nee, tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Goldeneye,
oh ja.
Da zusammen nämlich, mit... Da war sie Xenia Onatopp. Und dann fragt James Bond, ohne Top?
Oh.
Und sie sagt, Onatopp.
Oh.
Da hat sie nämlich die Leute mit ihren Schenkeln getötet.
Super, den muss ich auch unbedingt mal wieder gucken. Ja. Jetzt umso
Goldeneye,
mehr.
Das war ja mein erster Bond tatsächlich. Habe hoch und runter geschaut und das N64-Spiel natürlich noch gehabt, das legendäre.
Oh ja.
Also das war schon krass. Ja, und sie als Xenia Onatopp, sehr markanter Auftritt, weil sie eben wirklich immer mit Leuten ihre Sexualität eingesetzt haben, um Leute mit ihren starken Schenkeln zu erdrücken. Ja, zu erdrosseln. Das war Famke Janssen. Und danach kam
das
dann...
Das hätte bei uns auch funktioniert.
Hätte vielleicht bei uns auch funktioniert. Aber das war so auch generell ihre Hochphase. Ende 90er, Anfang 2000.
Aber das war, also Goldeneye war auch ihr Durchbruch, oder? Sie hatte vorher irgendwie kleinere Rollen.
Ja.
Aber dann, wenn man sich das anguckt... allein, dass sie dann auch recht zeitnah danach in X-Men war und da ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Einfach. Also,
in allen dreien, ne?
Ja, in allen dreien.
In allen dreien, das gibt ja viel mehr, aber in den ersten drei Teilen. Ja.
Jean Grey.
Genau, gerade im dritten dann
auch. Ja, ich glaube, dass ich sie erst in X-Men gesehen habe. Das weiß ich auch noch hundertprozentig, wie ich diesen Film gesehen habe. Denn wir hatten eine Geburtstagsfeier von meiner Mutter oder meinem Vater und das ganze Wohnzimmer war voller Tische. Und ich durfte mir einen Film aussuchen an dem Tag, bevor die Feier anging und ich habe mir X-Men ausgesucht. Dann lag ich auf einem dieser Tische, weil kein Sofa und so mehr da war und habe diesen Film geguckt.
Wow. Okay.
Und ich werde es nie vergessen, weil das war damals irgendwie mit 8 oder so oder mit 9 X-Men zu gucken. Der hat mich weggeblasen, dieser Film. Also das war
wirklich... Ich war damals tatsächlich im Kino mit meinen Eltern, aber ein bisschen älter, aber das war auch also völlig umgehauen.
Der erste X-Men ist auch klasse.
Ja, absolut.
Also ich als jemand, der immer auf Marvel rumhockt, das muss man auch so ein bisschen immer in Relation setzen.
Ja,
weil,
das war eine andere Zeit.
Einfach. Genau, und der zweite X-Men, der ist ähnlich wie Spider-Man 2 für mich, kratzt am Meisterwerkstatus.
Ja, ist grandios. Ja. Also die ersten beiden, ich glaube auch immer noch, ich habe die jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die kann man immer noch sich
merken. Ja, easy. Ja, und dann hatte sie ein paar... größere Filme, so ich das sehe. Die war ja auch bei, was man immer vergisst, bei 96 Hours, die Ex-Frau von Liam Neeson.
Oh Gott, ja. Siehst du, das hätte ich zum Beispiel dir gar nicht mehr sagen können. Ja.
Und Wolverine in allen Taken-Teilen dabei und dann irgendwann ist es so ein bisschen eingebrochen und inzwischen, also offenbar ist sie ja bei Avengers Doomsday wieder dabei, sehe ich hier gerade.
Ja, ich glaube, die war genau bei den Stühlen mit dabei.
Hat aber auch dann in letzter Zeit viel Direct-to-DVD gemacht, auch mit Bruce Willis und Nicolas Cage, glaube ich, auch zusammen. Primal, genau.
Ja, sie macht jetzt auch ein bisschen so Serien. Die hatte jetzt, glaube ich, sogar, ist ja, glaube ich, Holländerin im Original, ursprünglich, und hat jetzt, glaube ich, auch eine holländische Netflix-Serie auch gehabt. Ich weiß nicht, wie die so ankam. Ich habe den Titel jetzt, glaube ich, nicht parat.
Amsterdam Empire.
Das, genau. Ich habe keine Ahnung, ob das, aber bestimmt in Holland, wie das oft so ist mit lokalen, größeren Produktionen, ein Ding. Ja, das war so das Letzte, was sie, glaube ich, gemacht
hat. Und offenbar eine wiederkehrende Rolle auch in Blacklist.
Okay.
Ja, dann, das ist ja auch eine große Serie.
Auf jeden Fall.
Auch in Deutschland.
Auf jeden Fall. Aber Blacklist ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja,
obwohl ich James Spader sehr mag.
An mir sowieso.
Ja, gut.
So, ich mach weiter, weil es hört
ja,
nicht
sonst,
auf.
Ja, sonst wären wir morgen.
Piper Laurie.
Ja.
Grand Dame.
Grand Dame, Horror Grand Dame.
Ja.
Oder generell Grand Dame. Ich weiß gar nicht, ob, ja, also natürlich aus Carrie unvergessen.
Ja.
Die Mutter, die, quasi die große Bösewichtin, wenn man so will, aus dem Film, wenn man das so bezeichnen kann. Abgesehen vom Satan, obwohl der vielleicht ja gar nicht so. egal, aber ja, da eine sehr fiese und markante Figur.
Denkwürdig,
gespielt,
ne?
Sehr denkwürdig. Sonst weiß ich gar nicht, was jetzt.
Ja, die hat zig Sachen gemacht, aber
ja,
ich.
Schon so eine.
Ja, ist
Ikone,
einfach eine,
ne?
Genau, einfach eine große Schauspielerin, die seit den.
Aber auch vor ein paar Jährchen gestorben, glaube ich, ne?
2023, genau, aber
nicht
auch.
So lange her.
90, über 90 geworden.
Ja, okay.
Kann man machen.
Das kann man machen. Das kann man
da
reden.
Darf man. Jetzt, ich glaube, sie wird schon Baby. Baby? Baby Neuwirth? Neuwirth?
Baby Neuwirth. Ja, wir müssen auch sagen, wir sind jetzt auch schon erstmal gerade in dem Lehrerkollegium.
Genau, wir sind gerade im Lehrerkollegium, wir kommen aber nochmal zurück.
Genau.
Baby Neuwirth.
Neuwirth.
Für mich immer wieder eine Freude, sie zu sehen. Denn ich habe früher mit meinen Eltern ganz viel Frasier geguckt.
Mhm.
Und hast du das gesehen, Frasier?
Nee, Frasier ist auch sowas.
Du würdest es so abfeiern.
Ja, meinst du?
Frasier ist so geil.
Okay, bah! Ist so geil.
Nee, Frasier ist wirklich eine richtig geile Sitcom.
Okay.
Und da spielt sie die Ex-Frau von Kelsey Grammer. Mhm. Und ist da wirklich furchtbar. Also wirklich die Spießigkeit in Person und oder beziehungsweise die hochintellektuelle Spießigkeit in Person und es macht echt super viel Spaß. Und ich finde auch, hier ist sie auf jeden Fall auch wieder ein Hingucker.
Ja, sie darf den Film ja auch eröffnen in einer recht coolen, fast schon recht klassischen Slasher-Film.
Fast eröffnen.
Ja.
Die Eröffnung gehört.
Stimmt, die ist, da kommen wir gleich
nochmal zu.
Wir wollen ja den Spannungsbogen beibehalten.
Genau,
da gibt es vorher noch eine Szene auf dem Footballfeld und dann darf sie aber den.
Sie darf dann in einer richtigen Scream-Szene aufkommen.
Genau.
Das ist fast wie aus dem ersten Scream-Teil.
Sie ist schon genau in der ersten richtigen Slasher-Szene in diesem Film.
Hat eigentlich nur gefehlt, dass da irgendwo noch der Hausmeister am Putzen ist, den sie da trifft. Dann wäre es wirklich die Scream-Szene gewesen, ja.
Ich kenne sie vor allem aus Jumanji tatsächlich, wo sie die.
Ist die Mutti?
Die Tante ist sie, glaube ich, dann. Okay. Die quasi, die Eltern sind ja. Tot? Sind die tot?
Ah, ja.
Von Kirsten Dunst und dem Jungen. Und sie spielt die Tante, die quasi auf sie aufpasst und sich die großzieht. Und sie hatte jetzt auch ein Cameo in dem letzten Jumanji, als sie so ein bisschen den Bogen nochmal wieder spannen wollten zum Original. Da tritt sie, glaube ich, am Ende nochmal kurz auf bei dem Dwayne Johnson, dem letzten Jumanji.
Sie ist offenbar auch Star Trek Star, sehe ich gerade. Star Trek The Next Generation, da ist sie Linnell.
Okay, aber in wie viele Folgen?
Also einer.
Ja, gut.
Damit ist man?
Ja, kann man Star Trek Star sich nennen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, obwohl ich alle Folgen gesehen habe.
Blue Bloods?
Ja.
Das ist übrigens eine Serie, die mir meine Mutter immer ans Herz legt. Ich weiß, dass Mutti das hört. Ich werde es nie gucken, aber schön, dass du es sagst.
Immerhin hast du's ja erwähnt.
Meine Mutti liebt Blue Bloods. Wer ist denn überhaupt die Hauptdarsteller bei Blue Bloods?
Ist das Tom Selleck oder nicht?
Ist das dann? Jo, Tom Selleck, ja. Die Scheiße beim englischsprachigen Wikipedia ist, dass es alphabetisch geordnet ist und nicht nach Stars. Ja. Wobei, ist es überhaupt alphabetisch geordnet? Ich glaube, da
ist
gar
nicht. Egal.
Donnie Wahlberg.
Achso, du bist jetzt bei Blue Blood.
Ja, ich bin bei Blue Blood. Okay, nächster.
Donnie Wahlberg und Tom Selleck sind hier.
Okay, nächster Robert Patrick.
Ja, Mann. Also auch wirklich, ich würde fast sagen, mit wahrscheinlich Terminator 2 seine beste Performance.
Er und
ist
er
richtig,
darf, und er darf auch wieder rennen.
Ja, er darf auch wieder rennen und das ist macht er super, sehr diabolisch, aber auch sehr charmant dabei irgendwie. Also irgendwie ein Arsch und keine Ahnung, aber sowieso, weil er ja sehr schnell, er ist ja der Erste, der dann quasi mehr oder weniger von diesen Aliens übernommen wird. Aber
direkt
macht
in der Öffnung.
So super.
Ja,
er hat, glaube ich, auch richtig Spaß gehabt dabei. Also,
er ist toll. Er ist wirklich toll.
Ja.
Also auch toller Bösewicht-Darsteller einfach.
Absolut.
Auch dieses Schmierige, wenn Sean Hettosi ihm sagt, dass er austritt.
Ja.
Und
ihm
das dann sagt,
okay,
mach das ruhig. Verstehe ich.
Ja.
Ascha?
Ja, hast einfach jetzt mal rausgehauen, ja.
Usher ist dabei, ja. Tatsächlich, ja. Als
Robert Patrick, ganz kurz, übrigens auch sehr, sehr grandios in Peacemaker jetzt zuletzt gewesen, in beiden Staffeln. Okay. Also richtig gut.
Wer spielt er da?
Den Vater von ihm, von Peacemaker.
Ah, okay. Mhm.
Absoluter Nazi-Arsch in der ersten Staffel.
Nazi-Arsch.
Macht er auch richtig cool, aber in der zweiten Staffel gibt es ja dann so mit Parallelwelten noch so einen Dreh und da auch sehr emotionale Szenen. Das macht er super.
Der hat übrigens auch den Vater von Johnny Cash in Walk the Line gespielt. Das finde ich auch immer so ein überraschendes Casting. Wenn man den Film guckt und so Joaquin Phoenix und der Vater ist einfach Robert Patrick, weil man hat den schon so längst fürs Genre-Kino und auch schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast Genre-Kino. Ja. Aber er hat natürlich danach auch irgendwie noch so Flex of Our Fathers und so gemacht, diesen Clint Eastwood-Film.
Ja,
also,
ja, taucht schon immer mal noch so.
Er ist schon noch da.
In so Nebenrollen dann meistens.
Genau.
Auch, ne? Aber ist schon okay. Bei Walking Dead durfte auch immer mitspielen, war in einer Bonusfolge, aber war auch wieder immer. Ist auch immer sehenswert. Also immer, wenn er irgendwo auftritt, hat schon was irgendwie hängen bleibt.
Ja. Über Usher. Ja, Usher ist dabei.
Ja, ja. Gut. Wollen wir nicht hier verlieren.
Das ja, Usher ist dabei.
Anfang und Ende einer Schauspielkarriere wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was er.
Nee, noch ich kann mich auch nicht so erinnern. Ja.
Bleibt auch.
Er hat in anderen Bereichen mehr Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. dann Jon Stewart.
Mhm. Auch immer eine Überraschung. Also, das wusste ich auch tatsächlich jetzt noch vor dem Rewatch, aber trotzdem denke ich mir so, irgendwie fucking Jon Stewart
ist. Ja, ist auch irgendwie crazy. Aber den verbinde ich ja ganz stark mit Big Daddy. Da hat er einen der Kumpels von Adam Sandler gespielt und seine Daily Show habe ich halt nie gesehen. Es ist so.
Da kenne ich ihn am ehesten. Also auch nicht viel gesehen, aber so einzelne Bits, wenn da irgendwie sind ja auch manche politische Highlight-Sachen draus, die man dann halt so kennt oder die so Runde machen, daher kenne ich ihn halt.
Ja, genau. Aber ja, als.
Genau, wolltest du sagen, wie die Figur ist?
Ja, aber das machst du es ruhig.
Als Mr. Furlong.
Ja.
Vielleicht als kleiner Terminator-Verweis.
Ja, ein bisschen on the nose, aber ja, warum nicht?
Ja, es ist, was so Verweise und Referenzen angeht,
ist echt nicht
sehr on the nose. Mhm. Ja, genau, weil Edward Furlong, wo ja wiederum Robert Patrick mitgespielt hat, den Bösewicht.
Ja, genau.
Und
genau,
Edward Furlong gejagt hat.
Genau. Und dann haben wir, das ist jetzt interessant, haben wir dann zuletzt vielleicht noch denjenigen, der die größte Karriere von allen gemacht hat?
Ich würde fast sagen, ja. Na, du hast natürlich auch, also
Josh Hartnett hat natürlich auch aber
wir haben noch einen noch gar nicht erwähnt. Einen noch gar nicht erwähnt, oder?
Eine,
glaube ich. Haben wir die jetzt übersprungen?
Sag mal.
Selma Hayek,
die steht tatsächlich oben da gar nicht mehr bei meinen
Die hat natürlich auch, was Karriere angeht.
Die natürlich auch eine große Karriere hingelegt hat und das auch sehr verdient.
Vor allem mit Robert Rodriguez auch schon Desperado gemacht hat.
Ja. Und wir haben ja tatsächlich auch, ich habe auch Laura Harris übersprungen.
Und From Dusk Till Dawn natürlich auch, ich bin ja blöd.
Ja, und die ganzen, Once Upon a Time in Mexico.
Ja, genau, aber Laura Harris sagte mir jetzt nichts.
Nee, die ist auch wirklich bei mir total 100% Faculty, danach auch nicht mehr entdeckt. Ja. War wahrscheinlich
aber dann genau deswegen wollte ich die noch kurz einschieben. Und dann kannst du das jetzt erwähnen, den jetzt erwähnen, den du
noch. Selma Hayek sehen wir immer gerne. Ja. Sehr, sehr gern gesehener Gast bei uns im Podcast.
Ja. Also Selma kommen wir wieder vorbei.
Genau. Und derjenige, der wahrscheinlich, wobei Sean hätte sie natürlich auch eine mega Karriere hat, aber Elijah Wood.
Mhm.
Elijah Wood als Mobbing-Opfer der Schule.
Ja,
der,
als ein Nerd.
Ja, der intelligente Nerd, der jeden Morgen aufs Maul bekommt, wenn er zur Schule geht. Und aber ein Auge auf Jordana Brewster geworfen hat. Ne? Mhm. Der ist hier auch bei als Casey. Und ein Jahr bevor die Dreharbeiten mit Herr der Ringe begannen, oder?
Kann gut sein.
Ich glaube, die sind ja sehr früh losgegangen, oder?
Was zumindest bei den Trivia-Fakten bei der IMDb steht, ist, dass einer der Darsteller, der auch eine Mini-Rolle hier hat und ein guter Freund von Robert Rodriguez ist, ich habe jetzt den Namen nicht parat, dass der Elijah Wood darauf überhaupt erst hingewiesen hat. Also, dass wir Faculty quasi vielleicht sogar ihn als Frodo zu verdanken haben. Also, dass er gesagt hat, hier, Peter Jackson macht Herr der Ringe, mach doch mal. Meld dich da mal. Und das hat er dann gemacht, obwohl ja Peter Jackson vor allem britische Schauspieler gecastet hat und so für diese Rollen, hat er das dann versucht, glaube ich, mit einem selbst gedrehten Casting-Video irgendwie und hat es dann natürlich gemacht und ist halt markant. Und heute sagt er, solange er lebt, will er das niemand anders diese Rolle spielen. Ja. Und das kann ich auch verstehen, der passt ja auch da perfekt.
Der
und
ist ideal, ne?
Ja.
Ja, er hat zwar laut IMDb, laut Wikipedia meine ich natürlich, noch ein paar Filme dazwischen gemacht, aber die waren wahrscheinlich schon vorher abgedreht oder ich weiß nicht.
Ja, die Dreharbeiten gingen dann, glaube ich, schon bald los. Es war ein Projekt und die haben ja alles zusammen gedreht. Und 2001 kam ja der erste dann ins Kino, also das wird schon so in dem Dreh gewesen sein.
Allerdings war Elijah Wood schon vorher etabliert.
Ja,
einer der wenigen Jungdarsteller, die schon vorher bekannt waren, unter anderem. Also er hat ja wirklich Forever Young gemacht, der hat das zweite Gesicht gemacht, der hat das Baumhaus, Flipper, der Eissturm, Deep Impact. Also er hat schon mit mega großen Stars zusammengearbeitet.
Mini-Rolle in Zurück in die Zukunft.
Mini-Rolle in Zurück in die Zukunft 2, genau. Und ja, wahrscheinlich der größte Star, auch damals schon, neben Robert Patrick und Selma Hayek natürlich.
Ja, aber es ist ja wirklich in vielen Fällen so, viele von denen sind einfach alle irgendwie noch am Start.
Ja.
Viele von denen sind alle irgendwie noch am Start. Ja. Viele von denen sind immer noch gut am Start und das ist ja auch eine Besonderheit dann, wenn man sich sowas nochmal neu anschaut. Und allein für diesen Cast, wir haben es ja jetzt schon öfter erwähnt, lohnt sich das irgendwie, das macht deswegen schon Spaß, das wieder zu entdecken.
Ich finde auch, das ist genau der Punkt gewesen, der bei mir auch richtig Bock gemacht hat, den Film einfach nochmal zu schauen.
Ja. Vor allem auf beiden Seiten, wie gesagt. Also du hast sowohl auf der Seite der Schüler als auch auf der Seite der Lehrer. Das ist schon, das macht Spaß. Manche haben ja wirklich einfach nur, da hilft es nämlich auch, wenn du solche Gesichter dann siehst, weil,
ja,
also um so eine Mini-Rollen teilweise ja rüberzubringen. Also Selma Hayek spielt dann leider auch später, glaube ich, keine große Rolle mehr und so, aber du hast halt trotzdem irgendwie Selma Hayek in der Rolle und irgendwie bleibt es dann doch auch hängen.
Genau, ach, die ist ja auch noch dabei, stimmt. Ja, genau. Ja, ich habe ein bisschen nachgelesen und ein paar Interviewauszüge noch gehabt von den ganzen Jungdarstellern, die sich tatsächlich versprochen haben, dass Faculty den Scream-Effekt hat und denen das Karrieresprungbett gibt, was er ja im Nachhinein irgendwie auch gemacht hat, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ja wirklich jetzt nicht so der Burner. Mhm. Ich glaube, der hat 15 Millionen gekostet und 40 Millionen eingespielt. Irgendwie.
So, ja. Also jetzt kein absoluter
kein
Flop.
Kein Mega-Flop, aber es ist, wir hatten natürlich irgendwie, wir kommen aus einer Scream-Zeit, wir haben Kevin Williamson, wir wollen das nochmal machen und dafür ist er dann leider so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, obwohl er heute einen großen Fankreis hat.
Also es ist eigentlich erstaunlich, das kann man schon, man kann ja auch verstehen, so die Einschätzung von damals, wie du sagst, also Kevin Williamson auf der Höhe, Robert Rodriguez war auch gefeiert zu der Zeit, eigentlich schon nach From Dusk Till Dawn und dann den Cast und so, also irgendwie seltsam, dass es nicht so abgeht. Vielleicht
Science
war es
Fiction?
Doch ein bisschen, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es war dann doch diese spezielle Richtung, die den Leuten dann nicht so ganz gefallen hat. Die Verknüpfung von, irgendwo stand, glaube ich, auch Breakfast Club meets The Thing oder
naja, was glaube, rauskommen. Genau.
Das war vielleicht den Leuten dann doch ein bisschen zu abwegig.
Ja, wenn sie einen Serienkiller reingebracht hätten, wäre das wahrscheinlich ein Mega-Hit geworden.
Genau,
ne?
Das wäre aber im Nachhinein halt wieder noch ein so ein Film.
Genau.
Der ist halt dadurch jetzt unique, dass er quasi sehr bekannte Zutaten zwar nimmt, das ist ja doch sehr körperfressermäßig oder The Thing-mäßig, aber das halt in dieses Teenie-Setting packt, das ist schon ein simpler,
schon
aber geiler Kniff und bringt das auch gut unter einen Hut.
Und ich finde auch, und das hebt ihn auch einfach ab, weil er da ja auch ganz andere Bilder irgendwie erschaffen kann. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Also es ist ja auch diese Viecher, die dann immer unter der Haut rumkrabbeln. Ja. Und,
er ist auch schön eklig, also er ist jetzt nicht so drüber oder so, er ist jetzt kein absoluter Fanzblätter oder so, muss ich sowieso sagen. Also die Prämisse ist natürlich total Banane und bewusst auch und Hommage an so klassische Creature-Features. Aber wenn er das etabliert, dann zieht das auch relativ straightforward durch. Das ist jetzt nicht die ganze, wie das heute wahrscheinlich machen würdest, wenn die ganze Zeit so mit Augenzwinkern, ja, ist ja alles hier ein bisschen funny und so. Die machen Meta-Sachen, die ziehen ihr ganzes Wissen wieder aus Filmen, wie das bei Kevin Williamson irgendwie ist und so. Und das wird doch explizit ausbuchstabiert, dann muss als Körperfresser erwähnt werden und dann muss auch, was ich auch geil fand im Nachhinein, dass er an einer Stelle quasi Körperfresser und Schindlers Liste gleich
gesetzt. Ja, das war super. Ja, da steht auch Schindlers Liste in der Bibliothek.
Ja, ist auch Fiction,
ja klar.
Nee, aber das, die Inspirationsquellen werden halt größtenteils auch genannt und so und das ist auch fein. Aber ja, das...
Aber er nimmt sein Setting halt doch ernst.
Genau, er nimmt das irgendwie
also
dann...
Ist immer noch
soll natürlich Spaß machen und so, wie gesagt, ist alles voll abstrus, aber innerhalb des Films wird nicht die ganze Zeit wink, wink, meta, meta.
Nein, aber der hat halt so ein bisschen so ein bisschen cheesy irgendwie.
Genau,
aber
cheesy, aber zieht das halt wirklich straight durch.
Genau, und das macht ihn sympathisch. Ja, das macht ihn wirklich sympathisch. Ich bin auch echt froh, dass Kevin Williamson den nicht gedreht hat.
Ja, vielleicht.
Weil er hat damals ja stattdessen sein Debüt gegeben mit Tötet Mrs. Tingle. Mhm. Teaching Mrs. Tingle heißt er, glaube ich. Und
ich damals auch mochte, ganz gerne.
Ja,
aber
ich fand ihn, glaube ich, auch nur so okay.
Ja, ich kann mich auch nicht mehr, ich habe den auch noch einmal gesehen, deswegen kann er auch nicht viel mehr als okay gewesen sein, aber ich hatte, glaube ich, einigermaßen Spaß damit. Aber der ist, glaube ich, ganz schön gefloppt, ne?
Der ist mega gefloppt, ja.
War also vielleicht nicht die beste Entscheidung für ihn, oder? Aber für uns wahrscheinlich.
Für uns, weil Robert Rodriguez ist einfach nochmal ein schöneres Handwerk.
Ja,
einfach
ich meine, du kannst es jetzt besser einschätzen mit Scream 7, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber
das stimmt
noch nicht.
Deswegen, auch das war jetzt auch nochmal so ein kleiner Verweis darauf, dass ich happy bin, dass er den nicht inszeniert hat. Aber vielleicht ist Tötet Mrs. Tingle nochmal ein Rewatch wert. Auch eine interessante Besetzung, ja?
Ja.
Helen Mirren, Katie Holmes und Jeffrey Tambor.
Oh, okay. Und der Typ aus Eine himmlische Familie. Der Schönling aus Eine himmlische Familie.
Barry Watson.
Ja, genau.
Barry Watson, oh Mann, ey.
Der war damals auch ein bisschen.
Molly Ringwald? Cute.
Ja. Naja. Ein krasser Cast.
Irgendwie, naja, da kriegt die Leute halt, ne? Ja, ja, da kriegt die Leute halt. Hast du Dawson's Creek gesehen?
Na, nicht, also nicht so richtig. Es ging teilweise eigentlich gar nicht anders, weil es halt viel kam und so, also ein bisschen, aber sehr sporadisch, also nie so richtig. Ich war, glaube ich, noch ein bisschen zu jung, glaube ich, als es so richtig hoch war, groß war auch bei uns. Aber
ja, ich habe leider, also ich bin ja noch jünger als du, ich habe echt gar nichts davon gesehen, aber ich glaube, dass das eine Serie ist, wenn wir die gucken würden, die würden wir schon geil finden.
Ja,
ich glaube, die ist schon echt gut.
Ich glaube, da kannst du auch viele Leute entdecken.
Michelle
Williams.
Sage ich nur.
Katie Holmes.
Ja.
James Van Der Beek.
Mm, rest in peace, Bro.
Rest in peace. Ja, und war es nicht sogar wirklich so, dass er bis Scream 7 gar nicht mehr Regie geführt hat?
Hat er nicht, nee.
Genau, es war, Scream 7 war jetzt erst sein zweiter Film als
Regisseur. Genau, er hat zweimal Regie geführt und zweimal für mich, also bei Scream 7 hat er reingeschissen, sagen wir es einfach mal. Ja. Der Film war einfach nix.
Ja, darum bin ich auch wirklich froh, dass, also ohne mit ihm auf dem Regisseur wäre Faculty, glaube ich, nicht so.
Ja, und du hast halt einfach auch mit
Robert Rodriguez,
ein Regisseur, der Genre-Kino einfach liebt und der das auch auf eine nerdige Art liebt und auf eine wirklich herzliche Art, und da sind dann auch die Verweise, die kommen dir so ins Gesicht geflogen, weil er es einfach liebt. So, ihr müsst das sehen, was ich euch zeigen will. Ihr müsst die Originale kennen.
Also während Ken Williamson sehr, sehr plump auf so Filme verweist immer, macht er das. Also das ist ja dann gar nicht so plump, weil er macht es halt über die Bildsprache und so, aber das ist halt sehr offensichtlich, aber trotzdem kann er das auch einfach. Das hat er schon drauf. Und wenn dann, also die Slasher-Anleihen oder auch am Ende diese, das ist auch, finde ich, auch ein ziemlich geiles Bild, wo dann halt, wenn dann, wir spoilern hier.
Hallo, der ist 100 Jahre alt.
Dann der, 100, ja, mindestens. Wenn dann halt enthüllt wird, wer dann, dass hier die Neuankömmling da quasi die Oberqueen ist und die dann nackt da durch die Umkleide läuft, aber um sie herum diese Alien-Schatten und so sind, das sieht schon sehr nice aus.
Ja, ja, auch wenn sie im Schwimmbad drin ist und so, das ist, warum bist du nackt? Ja.
Ups.
Ja, nee, der macht schon echt Spaß und ich glaube, das ist auch so ein Film, zu dem man immer wieder zurückkommt, weil man dann sich erinnert, jetzt mal wieder, ich hätte mal wieder Bock auf so 90er-Jahre-Ding, aber nicht wieder, Scream habe ich jetzt 100 Mal gesehen, Scream ist natürlich formvollendetes Meisterwerk, keine Frage, aber vielleicht mal wieder so Faculty.
Ja, was man halt nicht.
Lass mal wieder sonst, Faculty.
Ja, was
gucken.
Nicht gleich die erste Wahl sozusagen
genau.
ist. Aber genau, das ist halt auch so ein Punkt. Zu sowas gehe ich ja, aber das ist dann wirklich auch so Nostalgie gerne immer mal zurück. Ich hatte das jetzt auch beim Final Destination Rewatch zum Beispiel, gerade beim ersten. Das ist halt so 2000er.
Oh, ist
und dieses
geil.
Gefühl ist schon auch irgendwie nice. Die Musik auch allein. Du hast natürlich auch die üblichen Verdächtigen, dann irgendwie Creed und Garbage. Und
das hast du ja hier auch.
Na, meine ich ja.
Also, ja,
meine ich jetzt auch hier. Also das ist
bei Final Destination.
Allein durch die Musik, wenn das erste Song da einsetzt, bist du sofort halt drin in dieser Zeit.
Weißt du, was wir immer machen müssen bei der nächsten Klassikausgabe?
Singen?
American Pie.
American Pie wäre auch nice.
Das ist ja mein, das weißt du, ne? Das ist ja mein Franchise schlechthin, da kann ich ja mitsprechen, da bin ich ja voll drin.
Ich liebe das ja auch,
Den ersten, das nächste Mal Klassikerfolge, den ersten American
jetzt schon,
Pie.
Jetzt schon angekündigt.
Ja. Übrigens auch ein Film, der bei mir Pflicht ist auf Deutsch.
Ja, ich habe den, glaube ich, auch noch nie im Original
gesehen. Nein, ich auch nicht. Ich kann das
nicht. Ich kann den vierten dann im Original gesehen, da bin ich mir aber jetzt gar nicht so sicher, als der rauskam.
Ich hab den nie im Originalton gesehen. Ich will auch Stifler und Co. nicht im Originalton haben, weil das ist bei mir so eingebrannt. Ich kann ja mitsprechen.
Ja. Nee, das wäre glaube ich, bei mir dann nicht beim ersten.
Und da durch den Cast durchzugehen bei American Pie?
Ja, ja, aber auch generell. Ich meine, der als Komödie einfach.
Ja, das ist auch ein grandioser Film.
Ja.
Nicht nur als Komödie, auch als Coming-of-Age-Film.
Ja,
er hat eine Zärtlichkeit, die in dem Film immer abgesprochen wird, aber lass uns über American Pie sprechen.
Ja, das stimmt, der steckt auch voll Zärtlichkeit. Unter dieser ganzen zotigen Hülle ist sehr viel Zärtlichkeit.
Ist sehr viel Zärtlichkeit und wie gesagt, da können wir genauso wie bei Faculty tatsächlich erstmal über die Schauspieler sprechen, wo ja auch viele jetzt nicht die große Karriere gemacht haben oder
oder dann wirklich nur bei American Pie.
Ja, und auch ein paar Karrieren, Chris Klein, sage ich nur, mal gucken, was war das denn? Aber
es ist auch, also da weiß ich auch warum, ich meine.
Der hat halt so Entscheidungen getroffen in seinem Leben.
Ja.
Also ich denke mal, dass es auch an Ermangelung an anderen Angeboten einfach lag, dass er dann irgendwie so.
Aber trotzdem funktioniert er halt in dieser Reihe perfekt.
Perfekt. Ja. Er ist perfekter Ostriker.
Ja,
wirklich
super gecastet, aber
alle.
Ist dann auch okay. Das reicht mir auch nur das.
Das gleiche gilt ja auch für den Kevin-Darsteller, dieser Thomas Ian Nicholas.
Ja, der tauchte mal immer mal so irgendwo nochmal auf, aber hat er nicht bei Roadtrip mitgespielt?
Nee. Bei Roadtrip hat
aber der andere.
Sean William Scott mitgespielt.
Nee, aber auch, es hat noch aber zwei, haben nicht zwei American Pie Leute mitgespielt, dann verwechsel ich das aber so.
Nee, bei Roadtrip habe ich erst wieder gesehen, letzten Monat tatsächlich auch einer meiner jungen Filme. Da musst du mal auf das Casting gehen, weil da ist es auch sehr interessant. Dieser Breckin Meyer, Das ist ja auch so ein klassisches 90er-Jahre-Gesicht, was du irgendwie aus Clueless kennst, der Hexenclub und so. Und dann finde ich, ist das auch so jemand, der einfach verschwunden ist. Ich meine, der hat noch in den Garfield-Filmen sogar die Hauptrolle gehabt.
Mit
irgendwie.
Dem Kiffer da verwechselt, aber ja.
Der Kiffer, das ist ein spanischer Name.
Costanzo.
Genau, Paolo Costanzo, ganz klar Josie and the Pussycats, auch so ein 90er-Jahre-Film. Roadtrip und dann hat er den Splinter gemacht. Hast du den mal gesehen? Die sind auch so mit so einem Alien.
Nee.
Ja, und dann ist er, glaube ich.
Ich habe dich bei Breckin Meyer unterbrochen, wolltest du dazu?
Ja, Breckin Meyer, das ist auch für mich auch so, wenn ich den sehe, weil Roadtrip war damals so ein Film, als ich Teenie war, habe ich halt sowas wie American Pie, Roadtrip hoch und runter gesehen. Ich finde den auch immer noch grandios.
Ja.
Diese ganzen Gesichter, wenn ich die sehe, dann bleibe ich einfach hängen. Es ist ja auch wirklich so, dass ich noch gucke, was jetzt Jason Biggs und Sean William Scott, was die alles Neues machen. Ich habe jetzt auch letztes Wochenende das Regiedebüt von Jason Biggs gesehen.
Oh, hast du gesehen? Und?
Genau, Chaos Couple oder im Original Untitled Home Invasion Romance.
Romance, genau.
Ja. War okay. Also ich glaube, dass da Potenzial ist.
Der still und heimlich jetzt auch bei uns ins VOD erschienen.
Genau, den habe ich auch tatsächlich bei Amazon geliehen, weil er da irgendwie nur 3,99 oder so und ich war so neugierig drauf. Und ich finde, das ist für ein Debüt war das gut. Der hat auch da diese Schauspielerin entdeckt, die ich noch nicht kannte, die auch echt gut war.
Ja.
Und ich finde auch, Jason Biggs ist, glaube ich, ein Schauspieler, in dem noch Potenzial steckt, dass da auch mal irgendwie was Krasses kommt. Oder vielleicht auch als Regisseur, er will ein bisschen zu viel, der wird dann irgendwann auch ein bisschen zu verklausuliert, ein bisschen zu clever sein. Habe ich allerdings auch tatsächlich nach 30 Minuten auf Deutsch umgeschaltet, weil ich die American Pie Stimme hören wollte.
Und dann
hat sie auch.
Ja, ich kann es auch verstehen. Ich meine, wir sind ja oft hier Verfechter für OV und so, aber bei sowas, mir geht's genauso. Also da muss ich auch mal switchen. Ich hatte das zuletzt, glaube ich, beim Rewatch auch von Jurassic Park. Einfach sowas, was ich als Kind
hoch. Ja, das muss sein.
Angefangen 10 Minuten auf Englisch und dachte, nee, geht leider nicht.
Das sind halt auch so Filme, die in der deutschen Synchro schon so perfekt sind, dass du weißt, die werden in der Originalversion jetzt nicht besser.
Zumal das auch so zu Zeiten waren, wo Synchros halt noch wirklich stark waren. Also wir wollen jetzt nicht Synchros irgendwie Qualität absprechen, gerade im Kino ist es auch immer noch stark, aber wenn ich so manche Streaming-Synchros so anschaue, weil da auch, glaube ich, der Zeitdruck einfach noch größer ist, ist manchmal ein bisschen grauselig.
Ja, genau.
Ja, aber ja, Faculty.
Faculty, was war das nochmal?
Ja, nee, aber genau, also Rodriguez, das klingt immer irgendwie falsch, wenn wir das sagen. Robert Rodriguez.
Robert Rodriguez.
Der kriegt das halt wirklich alles super unter einen Hut, schafft einfach auch so eine geile Paranoia-Stimmung, wie man sie eben aus Body Snatchers oder The Thing kennt und so. Und genau, das wollte ich noch sagen. Es ist ja im Grunde auch ein bisschen Coming of Age. Also es geht ja auch darum, dass die da irgendwie dann ihre eigene Gemeinschaft dann finden in dieser Truppe und so. Und dann
Breakfast Club.
Dann genau, und dann auch über sich hinaus wachsen müssen und ihre Jugend dann dadurch hinter sich lassen durch diese Bedrohung, so relativ klassisch Genre.
Genau, und man kriegt ja auch irgendwie Einblicke in den Alltag, also auch von, ich weiß gar nicht, ob irgendwas über die Eltern von Josh Hartnett erzählt wird. Irgendwas wird er erzählt,
dass
ne?
Dass sie irgendwie immer unterwegs
sind. Genau, und deswegen ist er da
quasi allein.
Ja. Genau, hat er da auch irgendwie zu Hause sein Labor und sowas.
Ja. Und es ist ja auch, das ist auch so eine ganz subtile die Anspielung, die glaube ich, die ich auch nur so halb verstanden habe. Er sieht ja da mehrmals dieses Paar, was sich die ganze Zeit streitet, ne? Was auch von dem einen Typen gespielt wird, von Scary Movie.
Ja, richtig.
Und da wird ja nichts, weil er gesagt, ich dachte erst, er bildet sich das vielleicht ein oder so, aber das soll wahrscheinlich irgendwie so für seine Eltern stehen. Ich weiß es nicht genau. Sowas ganz Subtiles, was zu dem Film eigentlich gar nicht passt.
Ja.
Und ich denke, crazy. Und ich denke, das wird irgendwie da dafür stehen, dass seine Eltern halt nie für ihn so richtig da sind. Ja.
Ja. Genau, und man kriegt ja dann auch einmal so irgendwie den Alltag von Casey mit. Also nicht nur, dass er irgendwie gemobbt wird, sondern die Eltern unterstellen mir auch sofort, dass er Drogen nimmt, warum er sich so komisch bildet. Wir nehmen jetzt seine Pornos weg, geht nicht mehr weiter.
Ja, auch so ein typischer Fall von die entdecken halt was Fantastisches und die Erwachsenen glauben ihnen nicht, bis die Erwachsenen dann selber davon betroffen sind und dann natürlich sowieso gegen sie sind.
Ja.
Also so genau das
ganz, ganz
Auflehnen gegen die Erwachsenen. Ja.
Genau, oder dass man den Erwachsenen einfach auch nicht vertrauen kann.
Also, ja, übrigens gespielt von Christopher McDonald, sein Vater, ne?
Ja.
Happy Gilmore Star.
Ja.
Ja.
Guter Mann.
Auch noch, hat man noch gar nicht erwähnt. Ja.
Ja, Scary Movie, übrigens auch ein Film, wo man den Cast durchgehen kann. Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir uns so gegenseitig Filme nennen und nur den Cast durchgehen.
Und dann die Filme erraten.
Wie hieß der denn nochmal?
Wir enthüllen nach und nach den Cast und erraten dann die Filme anhand des Casts.
John Abrahams hieß der. Der Junge aus Scary Movie, der sich da immer streitet.
Mhm.
Übrigens auch der Bruder von Pam aus Meine Braut, ihr Vater und ich, der oben auf dem Dach immer am Kiffen ist.
Ja.
Und dann hat er ja den
Lil Kim Plakat, glaube ich, bei sich im
genau. Zimmer. Genau. Lil Kim, cool.
Ja,
das
ist, die ist oder wo genau wo Benzler, glaube ich, die ist fett.
Genau,
ja,
die fett ist fett.
Fett im Geschäft.
Ja, ja genau. Wo er dann die Pfeife in der Hose hat, weil er seine Hose ausleihen muss. Ne?
Ja, ja. Ja, ja, genau.
Ja, der hat auch noch so ein paar Sachen gemacht, die ich damals gesehen habe. Party Alarm und House of Wax.
Oh, okay.
Sehr interessant.
Der ist auch im neuen Scale-Movie dabei, oder?
Der ist im neuen Scale-Movie dabei und der ist auch in Terrifier 3 dabei.
Oh, okay, nicht gesehen. Ja, ja aber ja. Der hat schon auch so ein markantes Gesicht. Also,
ja.
Ne? Also ja. Er war nie ein großer Star, aber man erkennt ihn schon, wenn man ihn irgendwo sieht.
Ja, offenbar auch viel Serien gemacht. Also auch okay. Criminal Minds.
Punkt.
Hawaii 5-0. Mentalist. Boston Public. Naja. Ja, also... Wir müssen das mal machen, wir beide. Wir müssen ja. Anfang also, 2000er.
Man kann ja Podcast-Folgen noch und nöcher filmen, das merkt man jetzt hier auch wieder. Und das ist halt schon, ja. Oder man macht halt, wie gesagt, einen Quiz draus, dass man einfach den Cast nach und nach enthüllt und dann wer als erster den Film.
Oh also, ja, das wäre auch mal eine geile Folge, das kann man doch mal machen.
Also wirklich mit dem Abwegigsten irgendwie anfangen und dann, die alle zusammen in einem Film, was kann
ich machen? Wir machen das jetzt einmal.
Spontan bei irgendwas?
Spontan.
Okay.
Ja. Ich suche mir jetzt irgendwas kurz raus.
Das ist nicht nice. Ich erzähle nur, ganz kurz. Vielleicht diese Sinners-Geschichte noch.
Erzähl sie mal. Ja. Und ich suche in der Zeit einen Film aus.
Also Ryan Coogler hat halt wirklich gesagt, er ist riesen Faculty-Fan und es sind erstaunlich viele Parallelen auch. Also klar sind die Inspirationsquellen noch weiter. Wir hatten es jetzt schon mehrmals, The Thing und Body Snatchers und so. Es gibt auch so eine Testszene, wo die halt überprüfen, wer jetzt ein Alien von ihnen ist und wer nicht. Das ist halt fast auch 1:1 aus The Thing, aber du hast es dann auch bei Sinners wieder, wo sie alle vom Knoblauch kosten sollen, um zu zeigen, wer ist jetzt Vampir und wer nicht. Und hier hast du es halt mit Drogen.
Ja.
Und das ist also fast 1:1, aber auch der ganze Aufbau von der Bedrohung, so dass es darum geht, dass die halt eine Gemeinschaft bilden und es dadurch verlockend machen, dass die sind ja alle Außenseiter und sagen, ey, dass ihr verliert alle eure Sorgen, kommt in unsere Community und so, wir assimilieren euch, ihr seid ein Teil von uns, ihr seid alle unsere Sorgen los, aber sind natürlich alle so ein Hive-Mind und verlieren ihre Individualität und das ist ja bei Sinners genau das Gleiche. Also,
Gemeinschaften muss man misstrauen.
Aber das erkennt man dann tatsächlich da auch wieder,
ja.
Witzigerweise.
Und wenn er das auch selber sagt, dass er Faculty sehr mag, dann liegt es auf der Hand.
Wie gesagt, die Inspirationsquellen liegen noch weiter zurück, aber es ist ja das, weil er, glaube ich, auch in dem Alter so ist, was ihn dann besonders halt geprägt hat, offenbar. Und also Props an Faculty. Wie gesagt, wenn Ryan Coogler irgendwas gewinnt, was er vielleicht macht und nicht Faculty erwähnt, dann bin ich enttäuscht.
Ja.
So.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Großer 90er-Jahre-Film.
Okay.
Okay, ich fange an. Clea Duval.
Wow, okay.
Usher.
Nein.
Ja.
Ja, was ist denn da los? Da haben sich zwei gesucht und gefunden.
Kieran Culkin.
Mhm.
Anna Paquin.
Ja. Du bist dir auch sicher, dass ich das gesehen habe, ja?
Also du kennst ihn auf jeden Fall. Paul Walker.
Wow. Clueless? Nee.
Matthew Lillard?
Ja. Paul Walker. Paul Walker noch drin.
Und jetzt kommen die beiden Hauptdarsteller.
Jetzt kommen sie.
Rachel Lee Cook?
Eine wie keine?
Ja.
Ah, und Freddie Prinze?
Und Freddie Prinze wäre der letzte gewesen.
Oh, aber auch nice. Clear the World und Usher, das ist und, auch das ist eine wirklich, schöne Parallele.
Usher übrigens als Campus-DJ. Ja.
Also wahrscheinlich genauso eine tolle Rolle wie hier in Faculty.
Ja.
Wo der auch ein Football-Jock einfach war.
Auch was für ein Cast auch, ne? Paul Walker, Matthew Lillard, Kieran Culkin.
Voll geil.
Ja, super.
Ja, Clear the World.
Ja, Clear the World. Ne?
Ja, eine wie keine.
Kevin Pollock.
War auch nie so ein Film bei mir, der irgendwie, also ich habe ihn gesehen, aber...
Ja, bei mir auch nicht so sehr. Ich fand den immer okay, ist ganz niedlich, aber ja. Ist auch einer auf Lager?
Nee, aber ich hab jetzt meine Sinners-Story abgelassen. Erzähl du mal noch einen Fun-Fact, den du hast und dann suche ich dir auch noch einen raus.
Ja,
und dann
ich erzähle euch noch einen Fun-Fact. Ja, ich erfinde jetzt einfach einen. Also ich habe, es ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber ich habe gelesen, dass Robert Rodriguez bei Faculty darauf geachtet hat, dass im Hintergrund die Extras, also die Komparsen und Komparsinnen, immer auffallend komisch angezogen sind. Okay. So extrem übertriebene Outfits anhaben, wenn man ein bisschen, also es gibt ja viele so Korridorgänge, Einstellungen, wo die Schüler über die Flure laufen und man muss da mal so ein bisschen auf den Hintergrund achten, wie die alle so angezogen sind, weil er wollte wohl durch diese übertriebenen Outfits schon ein bisschen stärker so ein Gefühl von irgendwas stimmt nicht, irgendwie irgendwas Unheimliches, was man erst so unterbewusst wahrnimmt. Mir ist es tatsächlich gar nicht so aufgefallen, aber genauso wie du jetzt sagst, mit dieser das Pärchen, was sich immer streitet. Und Josh Hartnett ist natürlich macht natürlich total Sinn und es ist ja auch offensichtlich ein junger Mann, der jegliche elterliche Zuneigung in seinem Leben vermisst hat. Also ist er wirklich sehr, sehr früh dazu gezwungen worden, für sich alleine zu leben und auf sich selbst gestellt zu sein. Und ja, ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wenn ihr euch Faculty nochmal anguckt, achtet mal so ein bisschen auf den Hintergrund, wie die Leute so aussehen.
Ja, wie gesagt, er kriegt das ja auch, er spielt ja auch so ein bisschen damit. Er hält sich zwar nirgendwo wirklich lange auf, also man könnte vielleicht das noch mehr auskosten, die ganze Bedrohungsstimmung und so, aber trotzdem spielt er auch damit. Du weißt halt ab einem bestimmten Moment nicht, sind jetzt alle anderen schon Aliens oder ist das jetzt nur so inszeniert, weil die gucken uns alle irgendwie an oder das ist nur, weil wir sowieso die Außenseiter sind.
Genau, und das macht ja auch diesen Paranoia-Effekt nochmal schön. Hast du einen Film gefunden?
Nee, leider nicht so
schön. Come on.
Tut mir leid.
Come on.
Ja, ich hab jetzt, warte mal.
Irgendwas findest du. Gib einfach 90er-Jahre-Comedy ein.
Ja, habe ich auch schon, aber da, ja, da reichen mir die Schauspieler nicht. Obwohl, ja, ist jetzt ein bisschen doof, weil hast mir bestimmt sowieso nur so halb zugehört, deswegen mache ich das jetzt einfach hier.
Sinners.
Nee. Ich sag dir was.
Ja.
Breckenmeyer.
Ja, Mr. Roadtrip.
Donald Faison.
Clueless.
Ja, Paul Rudd wäre der Nächste gewesen.
Paul Rudd und
Brittany Murphy.
Brittany Murphy und da sind noch einige andere bekannte Gesichter dabei.
Alicia Silverstone
natürlich. Ja, die ist natürlich...
viele sind halt so bekannte Gesichter, aber da wüsste ich jetzt mit den Namen wahrscheinlich nichts
anzufangen. Müsste ich nochmal gucken. Den
hatte ich halt gerade schon erwähnt, das war deswegen das Naheliegendste, was ich hatte, aber ja. Genau.
Ja.
Aber da bereiten wir mal was vor.
Was vor und dann hauen wir uns das Ding um die Ohren.
Weil
du kannst ja wirklich echt völlig durchgehen.
Ja. Aber Faculty, macht Spaß heute.
Macht Spaß, würde ich
euch... natürlich kein Meisterwerk so, ne?
Das muss man auch nicht erwarten.
Der ist ein schöner Hommage, ein klassisches Monsterkino, verbunden mit dem Highschool-Setting, was ihn halt wirklich dann auch irgendwie einzigartig macht. Tolles Ensemble, also... Kann man ruhig mal wieder entdecken.
Guckt euch den unbedingt mal wieder an, es lohnt sich. Der ist aktuell ja offenbar bei Join.
Offenbar, ja. Und das habe ich nicht gecheckt.
Ja, ich auch nicht.
Den nochmal ausgeliehen. Aber offenbar gibt es den aktuell bei Join zum umsonst. Ja. Also man muss sich, glaube ich, anmelden, weil er eine Altersvergabe hat.
Ja.
Also eine höhere Altersvergabe, 16. Aber dann kann man, glaube ich, einfach
kannst
so...
Kannst du kostenlos gucken. Ja. Empfehlen wir euch.
Und es... in dem Fall weiß ich nicht, weil das halt immer noch so gut funktioniert, da will ich das eigentlich nicht, aber es wurde letztes Jahr ein Remake angekündigt. Das können wir nochmal kurz erwähnen.
Von Drew Hancock, oder? Hieß der so?
Ich glaube, ja, der The Companion gemacht hat, den ich ja wirklich ganz gut mochte, der ein bisschen...
Mochtest du ganz gut?
Mochte ich ganz gut, mochte ich ganz gern, der so ein bisschen unter dem Radar auch lief, habe ich das Gefühl, ne? Ich glaube, die Kritiken waren insgesamt ganz gut, aber der hatte, glaube ich, nicht den Erfolg, den sie sich so erhofft hatten.
Hm.
Der soll jetzt ein Remake machen.
Ah ja.
Ja. Beide nicht.
Da muss er ordentlich abliefern beim Cast.
Ja, genau, da muss er beim Cast richtig.
Also dann besetzen wir den Film doch jetzt mal neu, spontan.
Da nochmal eine Schippe rauflegen.
Ja.
Na, Robert Patrick muss zurückkommen, ist ja klar.
Ja, Salma Hayek.
Ja, du kannst immer noch, also du kannst die Leute, nimmst immer den gleichen Cast, machst ein Legacy-Sequel draus.
Ja.
Ja.
Die sind immer noch Lehrer mit 100 Jahren.
Ja, das kannst du gleich wieder Kritik machen. Und so, da hast du es ja auch kurz angedeutet. Das wird so ein bisschen, am Anfang wird auch sogar noch das Schulsystem so ein bisschen kritisiert.
Ja.
Wir haben alle kein Geld für nichts, was sie wollen. Nur in Football wird Geld gesteckt und sie haben alle keinen Bock mehr auf ihren Job und so. Deswegen fällt das ja auch auf, dass sie sich dann alle so seltsam verhalten, zumindest ein paar Leuten. Also sowas ist auch so ein bisschen drin.
Ja. Wie
alles an der Oberfläche.
Alles so ein bisschen.
Aber ganz, ganz süß eigentlich.
Ja, ist ein schöner.
Und immer noch aktuell.
Ist eigentlich ein guter Film.
Ja.
Ist echt ein guter Film. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja, ich denke
Scheiße,
auch.
Scheiße, wir haben das Ende hier.
Na gut. Das reicht dann dazu auch. Aber es war auch schön, den mit dir gemeinsam hier nochmal im Podcast wieder zu entdecken und darüber zu diskutieren.
Kann ich so zurückgeben. Oh. Es war wirklich schön. Wahnsinn. Mit dir ist eh immer am schönsten.
Darfst du nur keinen hören lassen.
Das darf jeder hören.
An der Stelle kannst du für jeden deinen Namen einfügen. Jeder, der das hört, kriegt seinen Namen dann an der Stelle gesagt. Das müssen wir irgendwie technisch einrichten.
Ja.
Mit Julius ist es immer am schönsten. Und so weiter. Wie die anderen Leute bei uns heißen, ich kenne sie alle nicht.
Ich kenne sie auch nicht. Ich kenne nur dich.
Oh.
Genau.
Nächste
Woche sprechen wir über Der Astronaut.
Da könnt ihr euch auf was gefasst machen.
Da gehen wir aber nicht den Cast so detailliert durch, denn der ist ja auch nicht so groß.
Da gibt's eigentlich nur eine große Rolle.
Ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Markus.
Ja, sehr gern. War ein Spaß. Und ein Blumenpflücken.
Ja, fand ich auch. Und der größte Dank gilt wie immer euch, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bewertet uns schön bei Apple und bei Spotify. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, falls ihr Wünsche habt oder falls ihr Filme habt mit Besetzungslisten, die wir mal durchgehen sollen. Ja. Aber ihr spoilert uns dann natürlich, aber also den anderen, aber scheißegal, kann man einfach
sonst
einbauen.
Sonst machen wir es mit anderen Leuten. Oder wenn es so viele sind, dann
checken
wir sowieso nicht.
Wir gucken mal. Genau.
Schreibt alles, was ihr wollt.
Und dann würde ich sagen, Markus und ich gehen jetzt schön Schokozipfel essen.
Ja.
Und dann hören wir uns.
Die ganze Zeit schon drauf, ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Baba.